Liebe Gemeinde, das ist wirklich ein Trost, wenn man sich in Zweifeln oder Anfechtungen im Glauben besinnen kann auf die großen Taten Gottes in der Geschichte und dadurch wieder sich erinnern kann und sicher werden kann, dass Gott, der damals so großartig gehandelt hat, ganz bestimmt auch heute handeln wird und dass er derselbe ist, gestern und heute. Und so haben wir heute einen Abschnitt in Jesaja, wie es auch der Psalmist oft tut, wo er sich in Fragen der Zeiten der Bedrängnis erinnert, wie hier: Warst du es nicht, der das Meer austrocknete? Warst du es nicht? Und die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Weg machte, dass die Erlösten hindurchgingen. Dass also doch wieder ein Weg sich auftat, auch mitten im Leid. Genauso könnten wir auch viele Psalmen lesen, wo der Psalmist David und andere Autoren auch sich dadurch wieder aufrichtet und klar macht, an welchen Gott er eigentlich glaubt. Das ist besonders wichtig in Zeiten, wo wir uns einmal ferne von ihm finden oder wo wir empfinden oder denken, er wäre ferne von uns. Und dann die Menschenfurcht. Herr, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und hast den Herrn vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat? Und diese neue Zusicherung von Gott, dass er uns seine Nähe geben will, wenn es darauf ankommt und wir auch in unbequeme Situationen kommen können als Christen, dies soll uns wieder Mut machen, auch unsere Stimme zu erheben. Wo bleibt der Brustton der Überzeugung heute von den Christen in einer Zeit der Verunsicherung? Manchmal wäre wünschenswert, dass mehr ein Brustton der Überzeugung da wäre, ein Statement abzugeben vom Glauben. Und auf der Suche selber durch die Bibel von Beispielen der Größe Gottes und dem Handeln in Raum und Zeit, dem Eingreifen Gottes, bin ich hängen geblieben bei einer Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte, in Auszügen. Und wir werden sehen, was es mit der Übertragung auf unsere heutige Zeit damit hat. Es spielt während der Herrschaft von Jojakim, dem König von Juda. Da eroberte nämlich Nebukadnezar, der damalige König von Babylon, Jerusalem. Und er brachte die gefangenen und erbeuteten Schätze nach Babylon. Im Buch Daniel wird uns davon berichtet, dass Gefäße aus dem Haus Gottes in Jerusalem in das Schatzhaus der Götzen von Nebukadnezar gebracht wurden. Das heißt, nicht nur ein Kampf einer Nation gegen eine andere Nation, wie so oft im Alten Testament, sondern auch dahinter immer verborgen der Kampf zwischen dem wahren Gott und einem falschen Götzen. Es ist auffällig, dass Nebukadnezar damals nur einen Teil der Tempelgefäße mitnahm. Jerusalem wurde auch nicht völlig zerstört. Es gab 3 große Angriffswellen, bis schließlich alles niedergebrannt war. Das heißt, das Leben in Jerusalem ging weiter und die prophetische Tätigkeit auch. Damals war der Prophet Jeremia dran. Er sagte den Juden so sinngemäß, sage ich jetzt: Begreift ihr denn nicht, dass das alles zu tun hat, weil damit, dass ihr gegen den lebendigen Gott rebelliert habt? Und nun trägt diese Rebellion ihre natürlichen Früchte. Der lebendige Gott ist nämlich ein Gott von beständiger Heiligkeit und Liebe. Und deshalb muss er euch für euer sündhaftes Tun bestrafen. Jeremia hat es nicht leicht gehabt. Damals wollte man solche Worte nicht hören. Kommt uns das bekannt vor? Und er wurde weggeführt, man schleppte ihn nach Ägypten. Vielleicht starb er eines furchtbaren Todes. Wir wissen nichts Genaues. Aber im Hebräerbrief wird von Menschen berichtet, von Glaubenshelden, und da kommt auch sogar die Methode des Zersägens vor. Es kann sein, dass es sich auch hier auf den Tod Jeremias bezieht. Denn nach jüdischer Überlieferung, soweit nur heute Morgen, wurde Jeremia in Ägypten in einen hohlen Baum gelegt und in zwei Teile zersägt. Unter den Gefangenen, die nach Babylon gebracht wurden, befanden sich auch vier junge Männer. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle einige von den Kindern Israels auswählen, und zwar von königlichem Stamm, edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, schön, begabt, weise, klug und verständig, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache unterrichten lassen, und es wurde bestimmt, was sie täglich zu sich nehmen sollten, was sie trinken sollten, essen. Und 3 Jahre sollten sie so erzogen werden, und dann wären sie fähig, und erst dann wären sie bereit, dem König zu dienen. Ausländische Mitbürger, die eine schnelle Senkrechtstarterkarriere vor sich hatten. Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Man gab ihnen andere Namen, und die kommen uns jetzt bekannter vor. Daniel wurde Belshazzar genannt, Hanania Schadrach und Micha Meschach und Asaja Abednego. Und diese 3 jungen Männer, die wurden einer besonderen Prüfung unterzogen, und man sollte sehen, ob sie dann im königlichen Palast Verantwortung übernehmen können. Damals erfahren wir, dass einer den Vorsatz fasste, der für das, was jetzt kommt, von schwerwiegender Bedeutung ist. Daniel, heißt es, nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Es wird uns in der Bibel nicht erklärt, was sein tiefster Beweggrund war. Ich weiß nicht, was Sie denken. Ich kann mir 2 Gründe vorstellen. Entweder nahm er an, die Speise des Königs würde seine Gesundheit ruinieren, weil er anderes Essen bisher gewohnt war. Oder, was vielleicht näher liegt, er war der Meinung, dass sie in irgendeiner Verbindung mit heidnischen Götzenanbetungen steht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur eines: 3 Jahre lang hatten diese 4 jungen Männer den Mut, kompromisslos den Weg zu gehen, den sie im Gehorsam vor Gott erkannt haben. Vielleicht erscheint uns das als eine Lappalie, gar nicht so wichtig, es ist nur eine Frage der Nahrung. Und doch wird hier etwas deutlich, dass sie Gottes Maßstäbe schon höher ansahen, als sich einer fremden Kultur anzupassen. Und so werden wir noch mehr hören vom Mut von Daniel und seinen Freunden. Denn vor ihnen lag eine großartige Zukunft. Sie wurden ja als besonders begabte Männer erkannt. Also zum Beispiel, was dann hier wörtlich steht: Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit und über das natürliche Begabtsein hinaus noch übernatürliche Gaben. Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Also sie gehörten zu Leuten, die so schnell nichts zu verlieren hatten und eine großartige Zukunft vor sich. Und die Zukunft lag nicht in irgendeinem kleinen, unbedeutenden Ort, sondern mitten im Zentrum der damaligen Weltkultur. Babylon war das Zentrum der Macht, des Prestiges, verfügte über großen Einfluss. Und es heißt sogar, der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und dann überstürzten sich die Ereignisse. Ungefähr zur Zeit des Falles von Jerusalem, 587 oder 86 vor Christus. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die völlige Vernichtung Jerusalems war, träumte Nebukadnezar einen Traum. Aber das Komplizierte war, er erinnerte sich nicht genau, wovon der Traum gehandelt hatte. Eine kleine, aber nicht unwichtige Schwierigkeit für das, was jetzt kommt. Er ließ nämlich seine Weissager und Astrologen kommen und sagte zu ihnen, ihr habt zwei Aufgaben diesmal. Erstens müsst ihr mir sagen, welchen Inhalt der Traum hatte, und zweitens müsst ihr ihn auch noch deuten. Und das war dann wirklich zu viel. Die Weissager gaben auf und erklärten dem König schließlich, das können wir nicht. Und der König wollte sie töten. Er ist souverän und kann machen, was er will. Aber unter den Männern waren auch inzwischen Daniels, Schadrach, Mesach und Abednego. Und sie gehörten ja nämlich zu den Weissagern des Königs dazu. Daniel erkannte den Ernst der Lage und fing an zu beten. Er machte seinen drei Freunden auch sofort die Ernsthaftigkeit der Situation klar. Und es heißt hier, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Also in umgeben von einer heidnischen Kultur fingen sie an, zu ihrem lebendigen Gott zu beten. Und ihre Situation bedeutete persönlich Gefahr für sie, aber wir spüren hier heraus, auch die Ehre Gottes ist ihnen wichtig. Die Tatsache, dass ihre erste Reaktion darin bestand, Gott anzurufen, zeigt ihre innere Haltung. Und dann offenbart Gott Daniel den Traum und seine Deutung in einer Vision. Dieser junge Aufsteiger stand jetzt vor zwei Möglichkeiten. Er könnte zum König gehen und prahlen, hier bin ich, ich bin der Mann, der das tun kann, wozu alle anderen Astrologen nicht fähig sind. Und wir wissen aus Ausgrabungen, aus der Archäologie, dass die Weissager eine mächtige Klasse damals bildeten in der Antike. Aber stattdessen bewies Daniel erneut, er war ein Mann von Charakter. Er pries zuerst Gott für das erhörte Gebet. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Bei ihm ist lauter Licht. Ich lobe dich und danke dir, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen hast. Also er gab alle Ehre Gott und das nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch offiziell vor dem König. Die besten Chancen, großes Ansehen zu erlangen, indem er das für sich buchte. Und doch ging er zu Nebukadnezar und sagte, aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Wir müssen wissen, dass diese Formulierung, der lebendige Gott im Himmel, als Gott im Himmel bezeichnet wurde, damit hat er sich abgegrenzt von den anderen Götzen. Die Gläubigen wollten damit zum Ausdruck bringen, dass der Gott der Juden nicht unbeweglich im Tempel sitzt, als Abbild, sondern dass er der Schöpfer und der Herr des gesamten Universums ist, der lebendige Gott. Indirekt wurde Nebukadnezar sogar kritisiert, denn er könnte denken, dass Daniel ihm sagen wollte, du hast Jerusalem erobert, aber der Gott im Himmel, der Gott, den die Juden anbeten, ist größer als dein Gott, Nebukadnezar. Und Daniel achtete sorgfältig darauf, dass er alle Ehre dem Herrn gab. Mir ist dieses Geheimnis offenbart worden. Nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben. Also nicht ein Mann hier, der dem Kult des Cleverseins, des cleveren Seins, des Aufsteigers, der heute eine der Versuchungen ist, erliegt, sondern ganz Gott die Ehre gibt. Der König erhöhte Daniel, heißt es, und gab ihm große und viele Geschenke, machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Unglaublich. Und Daniel konnte sogar den König bitten, über die einzelnen Bezirke im Land Schadrach, Messach und Abednego zu setzen. Daniel selber blieb am Hof. Und der Hof des Königs, der bedeutendste Platz im ganzen Land, von hier aus war die Schaltzentrale der Kultur. Ein einflussreicher Mann und auch seine Mitbrüder nahmen bedeutende Positionen ein. Heute spricht man ja von Senkrechtstartern und meint damit Menschen, die sehr begabt sind und eine große Zukunft vor sich haben. Diese Leute gehörten zweifelsohne zu den Senkrechtstartern von damals. Mit ihren natürlichen Talenten und den geistlichen waren sie damals im Zentrum der Welt, Männer mit Zukunft. Aber dann ließ der König ein goldenes Bild anfertigen. Wir wissen von den Ellenbeschreibungen der Ellen des alten Maßstabs, des Ellenbogenlängens, dass sie umgerechnet ungefähr 27 Meter hoch und 2,70 Meter bis 3 Meter breit war. Ein großes Bild in einer Ebene, um anbeten zu lassen. Der König sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtsleuten und Mächtigen im Land, um das Bild zu weihen, das der König hatte aufrichten lassen. Da kamen sie alle zusammen, werden nochmal alle aufgezählt. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen und der Herold rief, es wird euch befohlen, wenn ihr hört den Schall der Posaune, aber auch noch Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten, alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Wer dann nicht niederfällt, soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Wir wissen aus Ausgrabungen, dass das eine der grausamen Foltermethoden und meistens natürlich tödlich im alten Orient wirklich war. Feueröfen. Es verlief nicht alles nach Plan. Drei Männer fielen nicht vor dem Bild nieder, um es anzubeten. Und ausgerechnet waren es die drei Aufsteiger, die mit der großen verheißungsvollen Zukunft. Wo Daniel war, wissen wir in dem Moment nicht. Es heißt hier aber nur die drei. Die Augen der Babylonier richteten sich also auf Schadrach, Mesach und Abednego und sofort eilten Leute, die sowieso schon längst neidisch geworden waren, auf die Karriere der Ausländer in ihrem Land. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Land Babel gesetzt hast. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an. Wir müssen festhalten, wieder geht es um den Kampf zwischen dem wahren Gott und den falschen Götzen. Hier stößt nicht nur eine Form des Lebens, eine Kultur auf die andere. Hier geht es dahinter um mehr. Ist das heute anders? Natürlich war Nebukadnezar gewohnt, sich durchzusetzen. Man kann sich vorstellen, dass er seine Autorität jetzt erst recht wahren musste. Und er fragte die drei Männer, wie, wollt ihr meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Schall der Posaunen hört, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es nicht anbeten, werdet ihr in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Drei Männer standen der allgemein anerkannten Kultur und ihren Göttern der damaligen Zeit gegenüber. Und es war eine Situation der Konfrontation. Ist das heute anders? Was sie sagten, ist sehr interessant. Wenn wir uns da hineinversetzen, wo wir heute herausgefordert sind, könnten wir auch so antworten? Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten, sagten sie. Wenn unser Gott, den wir verehren, so will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Was wird heute angebetet? Ich finde, man sollte sich selber mal die Antwort geben. Die Götzen von heute im Kampf, in der Konfrontation mit dem wahren Gott. Es ist erstaunlich, wie diese drei reagierten, weil ich denken würde, menschliche Weisheit hätte sie zu einem Kompromiss oder zu einem vorsichtigeren Handeln verleitet, ausweichend. Können wir uns nicht in der Mitte treffen? Du betest deinen Gott an, wir unseren, wir bleiben dir aber im Dienst treu und so weiter. Stattdessen geben sie ihm eine mutige und klare Antwort. Es ging also nicht mehr darum, so zu handeln, dass es für sie selber nützlich ist. Es geht um mehr, es geht um die Ehre des wahren Gottes. Sie widersprachen Nebukadnezar und erklärten ihm, es ist überhaupt keine Frage für sie, ob Gott wirklich existiere und fähig sei, sie zu erretten. Er ist ganz anders als die Götzen, die man herumtragen kann. Er ist der lebendige Gott, der Gott im Himmel. In Babylon gilt das wie zu Hause in Juda. Und doch, wenn es Gottes Wille ist, uns zu helfen, wird er es tun. Aber am stärksten beeindruckt doch die Entschlossenheit, ganz gleich, ob Gott sie nun aus der Hand retten würde oder nicht. Wenn Gott uns rettet, werden wir das Bild nicht anbeten. Wenn Gott uns nicht retten sollte, werden wir das Bild auch nicht anbeten. Es ist übrigens nur, Klammer auf, nicht wahr, dass es verboten sei, vom Gebot Gottes her Bilder von Gott zu malen. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt nicht, dass Michelangelo nicht Gott darstellen darf, wo er selber genau weiß, dass das nur ein Abbild ist, das von dem wahren Gott immer wieder gesprengt wird im Rahmen. In Wirklichkeit geht es um Tieferes. Mit Bildnis machen heißt gleichzeitig anbeten. Wir dürfen die Bilder nicht anbeten, weil Gott immer wieder größer ist als diese Bilder, die wir uns von ihm machen dürfen sogar. Und das bedeutet, dass wir uns fragen müssen, wo es heute darum geht, in der Konfrontation Gott treu zu sein. Aus dem Bewusstsein heraus, hier, wie wir es gelesen haben, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und hast den Herrn vergessen, der dich gemacht hat? Ob es nun präventiv ist, was wir heute hören, ob es uns einmal so gehen wird, oder auch, ob wir mittendrin in so einer Frage stehen. Es soll uns trösten. Und Nebukadnezar befahl in Wut, die Hitze des Ofens um das Siebenfache zu steigern, heißt es sogar, und dann ließ er sie hineinwerfen. Und dann, wörtlich muss ich das lesen, da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Und sie antworteten und sprachen zum König, ja, König. Und er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als sei er ein Sohn der Götter. Es gibt eine Stelle im 1. Korintherbrief, da wird darauf hingewiesen, dass Jesus Christus auch schon damals das Volk Israel in der Wüste begleitet hat. Und deshalb ist es nicht undenkbar, dass diese vierte Person in dem Feuerofen Jesus Christus selbst war. Ich kann es für mich aber und für Sie auch nur offen lassen, ob es nicht auch ein Engel war. Denn an anderen Stellen im Buch Daniel heißt es ja auch, zum Beispiel nach dem Ereignis in der Löwengrube, Daniel antwortete dem König, dass ein Engel oder sogar der Engel, wenn ich mich richtig erinnere, der Engel Gottes, das wäre dann Gabriel, der Bote Gottes, dann den Löwen das Maul zugehalten hätte. Aber noch was anderes erstaunte Nebukadnezar. Obwohl die Männer mit Fesseln gebunden in den Ofen geworfen waren, waren sie jetzt von ihren Fesseln frei und sie waren nicht mehr einsam, es stand ihnen jemand bei. Kein Wunder, dass die Anhänger der historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung hier aufgeben und versuchen zu zerreden. Denn das hier geschah nicht nur in einem kleinen Winkel, das geschah mitten im Zentrum der Kultur der damaligen Welt. Nebukadnezar, der König, hat es selbst gesehen. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten sie heraus aus dem Feuer. Und dieses Zeugnis der Macht Gottes wurde von Menschen erfahren, die Führer der Nation waren. Das heißt hier wörtlich, und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Kein Wunder, dass viele Menschen diese Worte in der Bibel wegdiskutieren wollen, denn hier haben wir entweder oder. Eine ganz klare Beschreibung des Eingreifens Gottes in Raum und Zeit oder nur ein Mythos. Das heißt, sie hätten dann innerlich irgendwas erlebt. Und man hätte da eine Geschichte drumherum gekleidet. Aber wir wollen uns einmal bewusst machen, dass die Geschichte deswegen auch glaubwürdig ist, weil es ja auch anders ausgehen kann. Weil wir aus der Bibel wissen, zum Realismus gehört auch zu wissen, dass es anders ausgehen kann. Wir könnten viele Beispiele nennen. Ich nenne nur mal einen. Stephanus in der Apostelgeschichte steht in gewisser Weise im Gegensatz zu diesen drei Männern. Er bezeugt genau wie damals, dann später nach Christi Geburt, vor den Führern seiner Kultur, dass Jesus der Messias sei, der schon im Alten Testament angekündigt sei. Und er wurde von der aufgebrachten Menge gesteinigt. Als sie solches hörten, heißt es, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn, aber er voll Heiligen Geistes sah auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und sie schrien laut und hielten ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Ebenso wie die drei Männer in Babylon damals war Stephanus, der uns schon näher steht, weil er nach Christi Geburt lebt, ein Mann des Glaubens, aber Gott rettete ihn nicht vor dem grausamen Tod der Steinigung. Da bleibt es nur ein Trost, dass es gewiss ist, dass man nicht tiefer fallen kann in Gottes Hand und dass Stephanus vom Glauben zum Schauen kam. Grundlegend unterscheidet sich die heutige Zeit nicht von damals. Die Lektion von Gottes großen Eingreifen damals gilt auch für uns heute. Wir können daraus lernen, erstens, dass reife Christen nicht schnell entstehen, sondern über lange Zeit der Glaube wachsen muss, bis er so groß wird, dass man ohne Menschenfurcht sogar vor Autoritätspersonen dazu stehen kann. Man wird kaum etwas Bedeutendes in Gottes Reich tun können, wenn man sich nicht vorher, glaube ich, in unbedeutenden Dingen bewährt hat. Unsere Kultur, die uns umgibt, ist auch wie ein Feuerofen in unserer nachchristlichen Zeit, in der wir uns bewähren müssen. Und zweitens, wenn jemand nicht bereit ist, Gott zu danken und Gott die Ehre zu geben, wenn jemand an seiner eigenen Karriere interessiert ist, anstatt an Gott zu denken, dann wird er auch dann in entsprechenden Situationen nicht allein Gott die Ehre geben, wenn Gott für ihn, durch ihn große Dinge tut oder an ihm. Oder drittens, was wir lernen können heute Morgen, ist, große Gaben und Talente, große Fähigkeiten entbinden uns nicht von der Pflicht, auf Gott zu vertrauen. Jemand, der sehr begabt ist, kann nicht sagen, ich habe große Gaben und eine große Zukunft, deswegen kann ich mich ruhig auf mich selbst verlassen, sondern wir müssen sie Gott zu Füßen legen und sie ihm ausliefern und hingeben. Dann gibt es sie uns erneuert zurück, dass wir sie einsetzen können zu Gottes Ehre. Wir sind auch in unserem Jahrhundert von einem ähnlichen Feuerofen umgeben. Wir brauchen das Bewusstsein, Gott gehorsam zu sein, auf jeden Fall. Hören wir noch einmal zum Schluss diese mutigen Worte. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Denn Gott allein ist anbetungswürdig. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.